Ja, ich heiße euch alle herzlich zu diesem Gottesdienst. Kinder, es war sehr, sehr schön, wie ihr gesungen habt. Danke. Mit so viel Freude, mit so viel Liebe. Das ist wirklich schön. Ihr seid echt ein Vorbild, wie diese Botschaft rübergebracht werden muss. Mit so viel Freude. Ja, wir feiern Ostern. Das ist ein Fest, was die Christenheit überall heute feiert. Und ich frage mich immer, mit was für einem Gedanken kommt ihr zum Gottesdienst? Was ist in euch gerade? Ich kann mir vorstellen, dass für manche ist das einfach ein Familienfest. Sie sagen, ja, wir kommen, es ist Tradition, es ist immer so, wir feiern das. Für andere ist das wirklich ja etwas Besonderes, weil die vielleicht etwas erlebt haben mit Jesus und sie sagen, ja, dieser Jesus lebt in mir. Manche fragen sich vielleicht, ich weiß nicht, irgendwie möchte ich gerne, dass dieser Tag für mich persönlich wird. Irgendwie möchte ich, dass dieser Tag besonders wird, aber ich bin mir nicht sicher, was soll es sein? Was ist das in mir? Und ich glaube, sehr viele suchen eine Antwort an diesem Tag. Was ist Ostern? Was ist so besonders an Ostern? Aber ich glaube, sie suchen sehr, sehr oft an falschen Dingen, an falschen Orten diese Antwort. Wir bekennen heute, Jesus ist auferstanden und er ist wahrhaftig auferstanden. Und das ist nicht einfach nur ein Satz, so einfach eine Tradition, die wir gerne hier aussprechen, sondern wisst ihr, eigentlich können wir das jeden Sonntag aussprechen. Weil das wirklich eine Botschaft ist, ja, die alles verändert. Eine Botschaft, die sehr, sehr wichtig ist. Es ist nicht nur eine Botschaft, die damals in der Vergangenheit war, so 2000 Jahre her, sondern es ist eine Botschaft, die heute zählt und heute unser Leben verändern kann. Und trotzdem, es ist interessant, es ist eine so wichtige Botschaft, es ist so besonders, aber trotzdem suchen die Menschen irgendwie an falschen Orten, so was das Richtige für ihr Leben ist oder was wirklich zählt. Und genau das wird spannend, also wenn wir darüber nachdenken, woher wissen wir eigentlich, was wirklich zählt? Woher wissen wir, was wirklich richtig ist? Woran messen wir das, was wirklich richtig ist? Was ist so der Maßstab dessen, was wirklich gut ist? Ob unser Leben so ist, wie es sein sollte, ob wir Gott gefallen überhaupt oder nicht, was ist der Maßstab? Und wisst ihr, ich habe euch heute so ein paar Dinge mitgebracht, um euch zu zeigen, dass eigentlich wir sehr, sehr oft ja überschätzen uns in vielen Dingen. Wir wollen etwas wissen, ganz genau. Wir überlegen uns das, aber wir überschätzen uns in vielen Dingen. Schaut mal. So, das Erste, das kennt ihr vielleicht. Wisst ihr, was das ist? Nein, nein. Ne? Manche haben Angst davor. Oh nein, zeig mir das nicht. Ja, das ist eine Waage. Ich schätze immer, dass ich ziemlich wenig wiege. Dann stelle ich mich drauf und denke, nein, das ist doch viel, viel mehr. Also ich überschätze mich oft damit. Auch wenn ich nicht sehr oft mich drauf stelle. Aber das ist ein Ding, was mir ganz genau zeigt, wie viel ich wiege. Damit ich mich nicht überschätze. Ich habe etwas anderes mit. Kinder, wisst ihr, was das ist? Ja. Ein Thermometer. Oh ja, das ist nie gut, ne? Also wenn man das benutzt, dann heißt, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwie sind wir krank. Und wir wissen ja oft nicht, sind wir krank, sind wir nicht krank, fühlen wir uns vielleicht nicht so. Wir überschätzen oft uns damit und dann nehmen wir das, halten das hier dran und sagen, oh ja, jetzt sehe ich wirklich, ich bin krank. Ja? Dann gibt es noch etwas. Kennt ihr das? So, die Heimwerker kennen das. Ja, manchmal schauen wir das Bild an und sagen, das ist gerade. Und dann halten wir uns daran und sagen, oh, nee, überhaupt nicht gerade. Wir überschätzen uns oft damit. Aber damit das nicht passiert, halten wir zum Beispiel das dran und sagen, ah, okay, das ist der Maßstab, das passt. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug. Was wir noch nutzen, Kinder, kennt ihr das? Ja. Ein Zollstock, ja, richtig, sofort ein Mann sagt das, ein Zollstock, zu Hause wird es wohl benutzt. Ja, das ist ein Zollstock. Manchmal überschätzen wir uns und sagen, ja, ich weiß nicht, wie groß das ist, ja, 40, 50 Zentimeter. Dann halten wir dran und sagen, nee, jetzt sehe ich das, das ist viel, viel größer. Ich habe gedacht, das ist kleiner, ja. Also damit das nicht passiert, nutzen wir zum Beispiel diese Dinge, um wirklich zu verstehen, was ist der Maßstab eigentlich, ja. Und wisst ihr was? Gott hat auch einen Maßstab. Und das ist wichtig zu verstehen. Gott hat auch einen Maßstab. Und das Gute ist, er zeigt uns seinen Maßstab in der Bibel, damit wir uns nicht überschätzen oder unterschätzen. Damit wir richtig verstehen, was er meint. Und genau das ist der Punkt heute. Die Bibel sagt uns ganz klar, der Maßstab Gottes, an der er uns misst, das ist seine Gerechtigkeit. Das ist sein Maßstab. Also wenn wir verstehen wollen, gefallen wir Gott, sind wir gut unterwegs gerade als Christen, dann müssen wir in die Bibel schauen und sagen, was ist der Maßstab Gottes denn für uns? Wisst ihr, viele denken, dass Glaube und Christus, mit Christus gehen ungefähr so ist. 1 Meter, also 100 Zentimeter, das ist wie 100%. Also wenn ich das erreicht habe, diese 100%, dann bin ich echt vollkommen, dann bin ich richtig gut. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht sagst du, naja, ich bin hier so bei 70 vielleicht. Ja? Also wenn ich mich so überlege, da bin ich gar nicht mal so schlecht. Ja? Ich tue viel, ich spende viel, ich glaube, ich bin gar nicht mal so schlecht. Ne? Da gibt es einen anderen, der sitzt hier und sagt, nee, da bin ich schon ziemlich weiter. Also ich bin vielleicht so bei 95. Ja, also ich bin schon ziemlich gut und die letzten 5% oder die letzten so paar Sachen, das wird Gott dazu geben. Das wird schon irgendwie klappen. Und wisst ihr, dieser Gedanke ist uns vertraut. Wir müssen was leisten, wir müssen zu 100% kommen, dann werden wir Gott gefallen. Dann wird das gut sein. Aber das ist nicht der Maßstab, nach dem Gott uns misst. Und das ist wirklich ein Problem. Wir kommen zu einem Problem, was sehr, sehr wichtig für diesen Tag ist, um Ostern wirklich zu verstehen. Gott hat einen Maßstab, mit dem er uns alle misst. Und wenn wir uns das anschauen, dann müssen wir sagen, es ist ein bisschen erschreckend. Denn schaut mal, in Römer 1, Vers 18 heißt dort, denn der Zorn Gottes vom Himmel wird offenbar werden über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch die Ungerechtigkeit unterdrücken. Das ist der Maßstab Gottes. Er misst uns und sagt, wenn ich dich anschaue und du ohne mich lebst, dann muss ich sagen, mein Zorn liegt auf dir. Du kannst mir gar nicht gefallen. Du kannst gar nicht genug tun, um wirklich ja, mir zu gefallen. Egal, machst du 95%, machst du 80%, egal wie viel du tust, mein Zorn liegt auf dir. Und das ist erstmal das, was wir verstehen müssen. Und wenn wir das lesen, diesen Vers, Veit, zeig ihn nochmal, oder Stefan. Wenn wir das hier lesen, dann müssen wir nicht Studierte sein, um zu verstehen, dass wir hier ein Problem haben, als Menschen ein Problem haben. Und vielleicht denkst du, hör mal, es ist Ostern, jetzt redest du über Zorn Gottes vom Himmel. Sag uns was Positives. Ja, wir wollen eine schöne Botschaft hören. Wir wollen eine fröhliche Botschaft hören. Diese fröhliche Botschaft wird es heute geben. Aber um die zu verstehen, um die vollkommen nachzufühlen, was die gute Botschaft ist, müssen wir verstehen, dass wir als Menschen ein Problem haben vor Gott. Und genau das macht Paulus im Römerbrief. Er fängt den Römerbrief an und er geht Kapitel für Kapitel durch, 3 Kapitel, und zeigt uns wirklich, dass wir als Menschen vor Gott nicht bestehen können. Er holt die ganze Beweislage, wirklich alles, Vers für Vers, wie in einer Gerichtsverhandlung, zeigt er, wo der Mensch steht. Er beginnt damit, dass er sagt, wie herrlich und wie vollkommen Gott ist. Und dann sagt er, lasst uns doch mal schauen, wer von uns dem entspricht. Und so geht er Vers für Vers, Kapitel für Kapitel. Und es ist ein wasserdichtes Ding, was er gerade hier bringt. Und zeigt uns als erstes, dass religiöse Menschen Gott nicht gefallen können. Menschen, die einfach religiös sind, Menschen, die einfach in die Kirche gehen, in die Gemeinde gehen, die etwas leisten, um zu zeigen, Gott, ich bin gar nicht so schlecht. Die können Gott nicht gefallen mit dem, was sie tun. Das ist nicht das, woran Gott misst. Das ist nicht sein Maßstab. Das ist das, was du tust. Das ist es nicht. Ich sage sogar so, und das ist vielleicht ein bisschen provokant, aber wenn du ein religiöser Mensch bist, dann brauchst du Jesus. Weil Religion dich nicht zu einem Menschen macht, der Gott gefallen kann. auch wenn du in die Gemeinde gehst, auch wenn du gläubige Eltern hast, liebe Kinder. Und das ist ein sehr ernstes Wort. Trotzdem, wenn du keine persönliche Beziehung zu Jesus hast, wenn Jesus nicht dein Retter ist, dann sagt die Bibel, und das ist ein sehr, sehr ernstes Wort, dass der Zorn Gottes auf dir liegt. Wenn du also gegen Gott ins Gericht gehst, sagt Paulus, und du bringst die ganze Beweislage, wie gut du bist, mit der ganzen Leistung von dir, wie stark du bist, wie viel du leisten kannst, dann sagt Paulus, Gott wird nicht ein Auge zudrücken und sagen, ah, komm, das ist schon okay, Hauptsache du warst dabei, Hauptsache du hast versucht. Nein, du wirst dieses Gericht verlieren. Und so geht Paulus Schritt für Schritt durch und er landet in Römer 3, Verse 10 bis 11 und dort sagt er und schreibt, das ist wie so ein Fazit des Ganzen. Er sagt, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Das ist der Fazit. Er geht alle Menschen durch und sagt, eigentlich kann keiner vor Gott gerecht stehen. Aber das ist der Maßstab Gottes, nachdem er misst. Paulus macht deutlich, keiner erreicht die 100% von sich aus. Nicht einer. Alle bleiben drunter. Wir haben alle das Ziel verfehlt. Und wir haben ein Problem. Wir stehen unter Gottes Zorn, wie die Bibel sagt. Liebe Eltern, ich weiß nicht, das kennt ihr wahrscheinlich. Aber wenn ihr irgendwann mal mit eurem Kind beim Arzt wart und ich weiß nicht, da war vielleicht irgendwas und der Arzt hat euch reingeholt und hat das Kind durchgeguckt und alles, was da war, und dann schaut euch an und sagt, wir haben ein Problem. Boah, da geht echt ein Schauer durch. Kein Elternteil will das hören. Kein Elternteil will das hören. Und jetzt ist das Elternteil bereit, alles zu tun, weil er sagt, wir haben ein Problem, aber ich werde alles tun, damit es meinem Kind gut geht. Und vielleicht versteht ihr jetzt, wie Gott sich fühlt, wenn er dich anschaut und du bist noch nicht sein Kind. Er schaut dich an und er sagt, du hast ein Problem. Und jetzt verstehst du, dass das Herz Gottes eigentlich dabei bricht. Dass Gott sehr, sehr traurig über diese Nachricht ist. Und das sagt Gott nicht einfach so in seinem Wort. Nicht einfach so, sondern er möchte uns das sagen, jedem Menschen, der an Jesus noch nicht glaubt, damit jeder versteht, wo er steht. Damit es später kein Missverständnis gibt. Damit später keiner sagt, ja, aber ich habe gedacht, dass Gott anders misst, nach anderen Dingen misst. Nein, Gott ist ganz offen. Gott ist ganz ehrlich. Er sagt ganz genau, wo dein Problem ist. Deswegen beginnt Gott die gute Nachricht damit, dass er sagt, du hast ein Problem. Über den Zorn Gottes müssen wir eins wissen, liebe Geschwister. Der Zorn Gottes ist nicht dauerhaft. Die Bibel sagt uns sogar, dass Gott langsam zum Zorn ist. Er ist nicht einer, der sofort zornig ist. Aber die Bibel zeigt uns, dass es die Realität ist, dass es die Reaktion Gottes ist auf die Sünde. Er ist zornig. Weil er gerecht ist, weil er heilig ist, kann er nicht zulassen, dass sein Wille einfach mit Füßen getreten wird. So reagiert er mit dem Zorn drauf. Und ich muss dir etwas sagen. Wenn du Gott beiseite schiebst, die ganze Zeit schiebst du ihn einfach und sagst, Gott, du bist, glaube ich, echt was Gutes, aber eigentlich möchte ich das selber erstmal regeln. Und dich noch nicht mit Jesus entschieden hast, einfach zu gehen. Dann sagt die Bibel, der Zorn Gottes liegt auf dir. Und das ist eine sehr, sehr ernste Botschaft. Vielleicht sagst du, hey, ich bin aber kein böser Mensch. Ich bin nett. Ich bemühe mich. Ich bin freundlich. Ich bin liebevoll. Und weißt du was? Ich glaube dir das sogar. Ich glaube, dass viele von uns hier ganz, ganz liebe Menschen sind. Aber die Bibel sagt nicht, dass alle Menschen gleich schlecht sind. Das ist es nicht. Die Bibel sagt, dass wir unterschiedlich sind. Manche sind böser, manche sind lieber. Und vielleicht gehörst du zu denen, die wirklich sehr, sehr lieb sind. Aber hör mal, was uns der C.S. Lewis schreibt. Er sagt, Menschen halten sich oft für gut, weil sie sich mit anderen Menschen vergleichen, nicht mit Gottes Maßstab. Doch vor Gott wird jede Ausrede verstummen. Wir unterschätzen uns gewaltig. Genau hier setzt die Bibel an. Sie sagt nicht, dass du schlecht bist. Nein. Aber sie zeigt dir, dass alle, auch die Guten unter uns, die wirklich gute Dinge tun, die eine gute Erziehung genossen haben, gute Werte pflegen, letztendlich vor Gott nicht bestehen werden, weil sie Gott nicht suchen. Weil sie Gott nicht suchen. Und das ist ein Unterschied. Darum ist die entscheidende Frage nicht, ob du besser bist als dein Mann rechts oder links. Sondern die Frage ist, kannst du vor Gott bestehen? Das ist wichtig. Vielleicht stellst du dir das so vor. Du kommst in einen Raum und setzt dich gegenüber Gott, wenn es wirklich so weit ist. Es ist ein Tisch dazwischen. Beide holen ihre Argumente. Gott hat seine Argumente, du hast deine Argumente. Und dann geht ihr ins Gespräch so auf einer Augenhöhe. Aber die Bibel sagt, das ist nicht das Richtige. Es ist nicht die Vorstellung der Bibel. Wenn du vor Gott stehst, wirst du nicht in eine Verhandlung reingehen. Du wirst nicht an einen Verhandlungstisch sitzen. Du wirst in einen Raum kommen, in dem du nicht diskutieren kannst. Du kannst dich nicht erklären vor Gott. Du kannst dich nicht rechtfertigen vor Gott. Du wirst vor einem Thron kommen, sagt uns die Bibel. Du wirst vor einem Thron stehen und dort wird Gott sitzen. Auf einem Richterstuhl. Und in diesem Moment verstummt alles. Keine Ausreden mehr, keine Vergleiche mehr, keine mehr. Aber ich war doch gar nicht mal so schlecht und ich war viel besser als der da. Und genau deshalb sagt die Bibel jetzt schon, nicht um dich zu ärgern, sondern um dich wach zu rütteln, um zu sagen, wo du stehst und dass es gar nicht gut um dich aussieht, wenn du nicht mit Gott gehst. Denn wer denkt, er könnte mit Gott verhandeln, dann hat er nicht verstanden, wer Gott ist und nicht verstanden, wer du bist. Vor diesem Thron gibt es keinen Verhandlungstisch. Nur ein Richter, der gerecht ist. Und der mit seinem Maßstab dich messen wird. Paulus sagt uns weiter in diesen Versen in Vers 12 und ich lese wieder von 10 vor. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Paulus sagt hier nicht, dass wir Sünder sind, weil wir sündigen. Paulus sagt, ihr sündigt, weil ihr Sünder seid. Und das ist ein Unterschied. Wir sind von Grund auf schlecht. Versteht ihr? Ohne Gott sind wir von Grund auf schlecht. Es ist unser Wesen ohne Christus. Und das trifft heute jeden Menschen und auch dich. Schau, was Paulus weiter sagt, Verse 10 bis 18 wieder. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Das sind schreckliche Dinge, böse Werke, aktive Gewalt, Wege des Friedens kennen die nicht. Von Natur aus sind die keine Friedensstifter. Von Natur aus sind wir keine Friedensstifter. Nicht einer von uns. Und wenn wir über diesen Punkt heute gehen, wenn wir das lesen, liebe Geschwister, wenn ich das hier lese, alle diese von 10, Vers 10 bis 18, und ich mein Leben ohne Jesus betrachte, dann kann ich jeden Punkt unterschreiben. Genauso bin ich auch. Paulus bezieht sich auf das Gesetz und hört genau zu, das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Es ist seine Grundlage, seine Argumentation. Und das ist wichtig zu verstehen. Das Gesetz, was Gott uns gegeben hat, ist nicht dafür da, um zu sagen, ich bin gar nicht mal so schlecht, weil ich ein paar Punkte davon einhalten kann. Dafür wurde das Gesetz nicht gegeben, sondern das Gesetz ist wie ein Spiegel, der dir zeigen soll, wer du bist vor Gott. Und das Gesetz zeigt dir, dass du nicht bestehen kannst. Dass wir von Grund auf schlecht sind, böse sind. Wisst ihr, es gab ein Experiment, ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt, 1971 in Amerika in Stanford Universität, gab es einen Psychologen, der hieß Philip Zimbardo, ich hoffe, ich liest das richtig, und er wollte ein Experiment machen. Er hat im Keller der Universität ein Riesengefängnis aufgebaut, zusammengestellt. Und der hat sich mehrere Studenten geholt, einfach gefragt, ohne jetzt ihre Persönlichkeit zu kennen, sondern er hat einfach gefragt, wer möchte an einem Experiment teilnehmen? Er hat nicht mal gesagt, was das ist. Er hat gesagt, Hand hoch. Und viele haben die Hand gehoben, haben gesagt, ja, super, klar. Und das waren gute Studenten, freundliche, gebildete Leute. Wirklich die, ich meine, ganz ehrlich, wer da in die Universität geht, das ist schon einer, der eine bestimmte, ja, Erziehung genossen hat vielleicht, ja. Und das ist interessant, ohne zu wissen, wie die sind, ohne auf ihre Persönlichkeit zu achten, wurden manche ausgewählt als Wächter und manche als Gefangene. So, das Experiment sollte 14 Tage dauern. Doch wisst ihr, schon nach ein paar Stunden begann es so, dass die Wächter angefangen haben, ihre Macht auszuspielen. Sie demütigten, erniedrigten, quälten die Gefangenen. Und das Interessante ist, sie mussten das nicht mal tun. Ihnen hat man nicht gesagt, sie sollten es machen, sondern sie konnten ganz normal dort quasi arbeiten. Sie hatten keinen Zwang, es gab keine Gefahr und es gab überhaupt keine Not. Und sie haben angefangen mit solchen Dingen. Und das Experiment wurde nach 6 Tagen abgebrochen, weil es nicht mehr ging, weil es einfach zu gewaltsam war. 14 Tage sollte es dauern. Und wisst ihr, diese Jugendliche, sie waren keine Monster, sie waren wie wir. Aber dieses Experiment zeigte, was in ihnen schlummerte. Genau das, was die Bibel sagt, da ist keiner, der wirklich gut ist. Da ist keiner. Und genau das zeigt uns das Gesetz Gottes. Niemand kann vor ihm bestehen. Und wenn es hier zu Ende sein würde, wenn ich sagen würde, so, Amen, und würde runtergehen, dann wäre das schlecht. Dann wäre das ein Problem, was offen ist, und dann, was sollen wir tun vor Gott? Wie sollen wir denn bestehen? Wie sollen wir ihm näher kommen? Wie sollen wir zu ihm kommen? Wenn es hier zu Ende wäre, dann gibt es keine Hoffnung, dann gibt es keinen Frieden und es gäbe keine Rettung. Aber genau hier kommt das Evangelium. Wenn du bis hierhin geschafft hast, dann ist es gut, denn jetzt kommt die gute Botschaft. Die Botschaft von Ostern. Nicht der Mensch rettet sich selbst, sondern Gott selbst greift ein. In Römer 3, 23 bis 26 lesen wir, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott den Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass es gerecht vor Gott war, als er die Sünde der Menschen bisher ertrug. Er hatte Geduld mit ihnen, jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den Menschen seine Schuld frei. Und wisst ihr was, wenn es bis hier gehen würde und der Vers bis hier zu Ende sein würde, dann würde man sagen, toll, alle kommen in den Himmel. Gott vergibt ja allen anscheinend. Aber schaut mal, der Satz geht weiter. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Und das ist der Punkt. Jesus nimmt deine Schuld und meine Schuld. Jesus trägt den Zorn auf sich. Jesus stirbt an unserer Stelle. Und dann geschieht etwas Unglaubliches. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Die, die vor Gott bestehen kann. Und versteht ihr, das ist das Wundervolle. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit, den Maßstab 100%, sagt er, jetzt gehört er dir. Nicht, weil du etwas gemacht hast, nicht, weil du toll warst, sondern weil du erkannt hast, dass du nichts mitbringen kannst als deine Sünde vor Gott. Und weil du kapitulierst vor Gott und sagst, ich kann nicht, sagt er, du hast es erkannt. Und das bedeutet, wenn Jesus dein Retter ist, dann wird Gott nicht mehr in deinem Leben ein zorniger Gott sein. Dann wird sein Zorn nicht mehr auf dir sein. Er kann ein zorniger Vater sein, der in Liebe korrigiert, aber er wird nie mehr ein zorniger Richter sein in deinem Leben. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Paulus schreibt den Korinthern in 2. Korinther 5, 21, denn er hat den von keiner Sünde wusste, für uns zu Sünde gemacht. Und jetzt ist wichtig zu hören, was hier steht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist das Schöne. Das ist Ostern. Die Sache ist, die Schuld der Menschen musste ein Mensch tragen. Wisst ihr, habt ihr euch schon mal gefragt, warum ist nicht einfach ein toller Engel vom Himmel gekommen, der sündlos ja auch ist, und ist einfach am Kreuz gestorben? Das wäre doch auch gut. Er ist doch auch vollkommen. Er ist doch auch nicht mit Sünde. Das wäre doch gut. Warum musste Gott selber runterkommen? Ganz einfach, weil für die Schuld der Menschen musste ein Mensch zahlen. Aber wie konnte ein Mensch zahlen, wenn er von Natur aus, was wir gelesen haben, nichts Gutes hat? Dafür musste ein vollkommener Gott Mensch werden, damit er mit seinem vollkommenen Blut am Kreuz zahlt. Deswegen ist Jesus Christus als Gott aufs Kreuz gegangen. Und deswegen heißt die Botschaft heute nicht, such irgendwas, sondern such Jesus. Das ist Ostern, liebe Geschwister. Kinder, habt ihr zu Hause irgendwo so einen Platz, wo ihr Süßigkeiten habt? Ja, ne? Ihr dürft das sagen, die Eltern hören nicht. Also wir haben zu Hause eine Schublade oder so eine Vitrine, da ist immer Süßigkeiten. Das heißt, wenn ich Süßigkeiten möchte, ich esse das auch gerne, dann gehe ich nicht, um Süßigkeiten zu holen, zu der Waschmaschine, mache die Waschmaschine auf und suche da. Ich gehe auch nicht in den Keller und suche da, sondern wo gehe ich hin? Ich gehe zu dieser Schublade, weil ich weiß, da ist das. Da sind die Süßigkeiten. Dann mache ich auf und esse da. Und das ist so wichtig. Wenn wir etwas suchen, etwas Wichtiges suchen, müssen wir einen richtigen Ort suchen. Ja, es wäre komisch, wenn ich in den Keller gehe und sage, ich habe keine Süßigkeiten. Klar, die waren auch nie da. Und das ist der Unterschied. Wenn wir Liebe suchen, wenn wir Vergebung suchen, dann finden wir das nicht irgendwo, sondern wir finden das nur bei Jesus. Wir müssen am richtigen Ort suchen. Wisst ihr, damals am Ostern wurde ja auch gesucht. Die Frauen sind ja damals zum Stein gegangen, wo Jesus lag, und wollten Jesus da suchen. Die Frauen waren unterwegs und die haben sich unterwegs ja gefragt, wer wird uns den Stein wegwälzen? Ja, also wir haben ja hier so einen kleinen Stein, aber damals waren das solche Steine. Und dieser Stein wog mehr als eine Tonne. Berechtigt, dass Frauen unterwegs sind und sagen, wer will uns den Stein wegwälzen? Denn er ist ja schwer und er war in so einer Kulle drin, damit er nicht einfach rauskommt, nicht einfach rausfällt. Das heißt, ihn rauszuschieben war besonders schwer. Noch dazu waren die römischen Soldaten da. Das war eine Wache von 16 Soldaten und je 4 Personen haben immer bewacht. Das heißt, die anderen sozusagen 12 haben geschlafen oder sich ausgeruht und 4 waren immer fit und haben den Grab bewacht. Es war eine Elite der Soldaten. Wer wird uns den Stein wegwälzen? Wer wird uns überhaupt lassen in diesen Grab? Das ist berechtigt, dass sie sich das fragen. Und sie wissen, wo sie suchen müssen. Sie gehen ja dahin. Sie sagen, da ist ja Jesus, der muss da ja liegen. Und als sie ankommen, ist alles, was im Weg stand, der Stein, die Soldaten, alle sind weg. Alle sind weg. Kein Hindernis mehr. Die Wache ist aus Gefecht gesetzt und Gott hat bereits gehandelt. Und die Bibel sagt uns, dieser Stein wurde weggehoben. Und jetzt ist wichtig, wisst ihr warum? Jesus konnte doch einfach so verschwinden, ohne dass der Stein weggewälzt wird. Der Stein wurde weggehoben, nicht damit Jesus rauskommt, sondern er wurde gehoben, damit wir reinschauen können. Damit wir reinschauen können und sehen, da ist keiner mehr. Er ist was? Amen. Er ist auferstanden. Richtig. Genau das ist es. Er ist von den Toten auferstanden. Und als die Frauen dahin kommen, sagen die Engel ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Die Engel sagen, ihr sucht schon richtig, aber ihr sucht am falschen Ort, nicht da, wo die Süßigkeitsschublade ist. Wisst ihr noch? Ja? Ihr sucht am falschen Ort. Und dann begegnet Jesus ihnen, er begegnet nicht den Königen, er begegnet nicht zuerst den frommen Menschen, sondern Jesus begegnet erstmal der Maria Magdalena. Und was sagt die Bibel über ihr Leben? Die Bibel sagt, dass sie kein gutes Leben früher gelebt hat, dass eine Sünderin war, die sehr, sehr tief in der Sünde war. Und Jesus begegnet zuerst dieser Frau. Er ist auferstanden und er lebt. Kein Tod, kein tonnenschwerer Stein, keine römische Weltmacht kann ihn aufhalten. Und das ist eine frohe Botschaft. Und weißt du was? Weißt du, was das bedeutet? Ostern ist nicht einfach nur eine Nachricht, dass Jesus lebt. Nicht einfach so, so nach dem Motto, jetzt lebt er einfach woanders. So, er ist weggezogen in ein schönes Land, wo es ihm gut geht. Nein, nein. Ostern bedeutet, Leben ist für dich möglich. Nicht irgendwann, nicht ein bisschen, sondern echtes Leben bei Gott ist möglich. Die Bibel sagt, die gleiche Kraft, die Jesus aus dem Grab geholt hat, die gleiche Kraft wirkt in uns auch, die wir an ihn glauben. Das heißt, die Auferstehung ist nicht ein Ereignis von damals, liebe Geschwister. So nach dem Motto, wir feiern einen Geschichtstag von 2000 Jahren. Nein, die Auferstehung ist ein Ereignis und eine Botschaft, die heute als Realität in deinem Leben wirken kann. Und vielleicht denkst du, was hat es mit mir zu tun? Und ich sage dir ganz ehrlich, deine Vergangenheit, deine Schuld musst du nicht mehr festhalten. Du musst nicht dran festhalten. Gott kann dir vergeben. Und deine Gegenwart, dein Leben muss nicht mehr leer bleiben. Du kannst heute vor Gott kommen und einfach dein Leben ändern und Leben bekommen. Und deine Zukunft, sie endet nicht im Grab. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, nicht an irgendwas, sondern wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Dankeschön. Aber eins ist klar, natürlich werden wir als Menschen, wir merken, wir sind vergänglich, der Körper macht nicht mehr vielleicht. Ja, wir werden sterben, sagt die Bibel uns auch, alle von uns. Aber wir werden nicht wegradiert. Und das ist wichtig zu verstehen. Der Tod ist nicht das Ende, es ist ein Durchgang. Der Tod ist ein Durchgang. Weil Jesus lebt, wirst du auch leben, wenn du zu ihm gehörst. Und das ist eigentlich die Größe von Ostern. Nicht leeres Grab, sondern lebendige Hoffnung. Und jetzt ganz persönlich, zum Beispiel für euch Kinder, vielleicht wurdest du diese Woche geärgert, vielleicht ist dir etwas Schlechtes passiert und du bist traurig, vielleicht hast du Angst vor irgendwas. Und weißt du was, das kannst du nutzen. Jesus lebt. Und du darfst zu Jesus kommen, du darfst zu Jesus beten und du darfst alles, was dein Herz bedrückt, alles, was dich schwer macht, kannst du Jesus abgeben. Jugendliche unter uns, Vielleicht stehst du unter einem bestimmten Druck. Schule, Erwartungen, Freunde, immer funktionieren, immer irgendwie leisten, immer gut sein. Aber du fühlst dich innerlich irgendwie leer und irgendwie weißt du nicht mehr, welche Entscheidung du treffen sollst, was richtig ist. Auch das sagt dir Ostern. Jesus lebt. Jesus lebt und nicht einfach so, sondern damit du ihn in dein Leben reinholst. Damit du sagst, Jesus, ich will, dass du in meinem Leben wirkst. Und genau das ist der entscheidende Punkt an allem. Du kannst alle das hören, was ich heute gesagt habe, und trotzdem an falschen Orten suchen. Irgendwo woanders. Ich weiß nicht, wo du gerade suchst, aber in der Religion findest du das Leben nicht. Jesus sagt, ich bin das Leben. Also das Leben ist in einer Person. Deswegen möchte ich dich heute einladen zu Jesus. Zu dem, der am Kreuz gestorben ist. Er ist wirklich gestorben. Es war kein Scheintod. Es war nicht etwas, wo ihn jemand einfach früher abgeholt hat. Nein, er ist wirklich gestorben. Aber er ist auferstanden. Und genauso wie er gestorben ist, so wahr es auch ist, dass er lebt. Er allein kann Leben schenken, ewiges Leben schenken. Und es geht nicht darum, einfach an ihn zu glauben, dass es ihn gibt, dass es er existiert, sondern diesem Jesus zu vertrauen. Es geht darum, sein Leben ihm zu geben, zu Jesus, zu sagen, Jesus, ich komme zu dir mit allem, was mich so kaputt macht, mit allem, was mich so bedrückt und mich belastet. Aber wisst ihr was? Zu Jesus kommen heißt noch eine Sache. Zu Jesus zu kommen bedeutet, und dieser Schritt gehört genauso dazu, das ist eine 180-Grad-Wendung. Eine 180-Grad-Wendung von deinem alten Leben. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich. Das ist keine Kleinigkeit. Das ist eine Wende. Wisst ihr, viele wollen bei Jesus sein, aber sie wollen auch ihr altes Leben behalten. Viele wollen Vergebung von Jesus haben, aber sie wollen sich nicht verändern. Viele wollen zum Kreuz, aber sie wollen auch alle Freuden dieser Welt haben. Das funktioniert nicht. Das geht so nicht. Die Bibel sagt uns das. Das funktioniert nicht. Und genau vor dieser Entscheidung stehst du heute. Und ich möchte dich einladen, Jesus nachzufolgen ganz. Lass dein Leben hinter dir, ein altes Leben. Sage der Sünde den Kampf an. Bekehrung heißt weg von seinem alten Leben, Wendung und zu Jesus hin. Und Ostern bedeutet, Jesus hat den Maßstab Gottes, wisst ihr noch, diese 100, Jesus hat den Maßstab Gottes komplett bezahlt, komplett erfüllt. Das Grab ist offen und er lebt. Und du kannst mit ihm leben. Und er möchte dir seine Gerechtigkeit, die 100% ist, möchte er dir schenken. Dir echtes Frieden schenken. Wisst ihr, wir sind ja in unserem Leben, haben wir sehr viel Hektik, sehr viel Unruhe. Und oft können wir nicht einfach ruhig sitzen und irgendwie nachdenken. Ich möchte uns einen Moment heute geben. Wir werden gleich ein Lied hören. Und ich möchte, dass du, wenn wir dieses Lied singen, dass du einfach über dein Leben nachdenkst. Einfach, wo du gerade stehst und was in deinem Leben da ist und was du brauchst. Und wenn du merkst, dass Gott heute zu dir gesprochen hat, dann geh nicht weg. Dann geh nicht weg, geh nicht nach Hause. Bleib hier, wir möchten zusammen mit dir beten oder für dich beten. Ich möchte dir noch ein kurzes Bild schenken und dann ende ich. Stell dir vor, ich hätte ein Geschenk in der Hand. Eingepackt, sehr schön, er sieht gut aus. Es ist alles vorbereitet und ich sage, es ist für dich. Aber solange du es nicht annimmst, dieses Geschenk, gehört es dir nicht. Ist doch so, ne? Du kannst sagen, ich glaube, das ist ein schönes Geschenk. Ich glaube, da ist was Schönes drin. Vielleicht was Süßes, was Tolles. Ich glaube, das ist super. Ich glaube, das sieht gut aus. Aber solange du es nicht nimmst, bleibt das ein Geschenk auf Abstand. Es ist nicht deins. Und genauso ist es mit Jesus. Er ist für dich gestorben, er ist für dich auferstanden und er bietet dir heute seine Vergebung an. Neues Leben, ewiges Leben, Alles ist da, aber die Frage ist, nimmst du es an? Oder gehst du einfach nach Hause und suchst wieder an falschen Orten, an falschen Orten, wo es Jesus nicht gibt. Heute ist der Moment, wo das Geschenk der Vergebung und das ewige Leben von Jesus dir angeboten wird. Jesus spricht zu dir. Geh nicht einfach weg. Möge der Herr dich dabei segnen. Amen.